Die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Am 20. Oktober 2023 stirbt der einflussreiche Sektionschef Christian Pilnacek. Nach einer Geisterfahrt unter Alkoholeinfluss drohte ihm der nächste öffentliche Super-GAU. Er wird in der Früh in einem Seitenarm der Donau gefunden. Doch mit seinem Tod enden noch lange nicht die Erzählungen über ihn. Christian Pilnacek war auch zum Zeitpunkt seines Todes umstritten. Der Sektionschef im Justizministerium ist damals noch suspendiert. Ihm wird vorgeworfen, Amtsgeheimnisse verraten zu haben, nachdem auf seinem Handy Informationen über eine bevorstehende Hausdurchsuchung gefunden wurden. Auch seine Nähe zur ÖVP wird kritisiert. Es heißt, dass er unter anderem Ex-Kanzler Sebastian Kurz rund um seinen Falschaussageprozess beraten habe. Außerdem stand er in Verdacht, interne Informationen weitergegeben zu haben. Auch rund um sein Ableben scheiden sich die Erzählungen. Die einen, rund um seine Witwe Caroline List, sprechen davon, dass er in den Tod getrieben wurde. Die anderen, rund um seine Freundin Karin Wurm, werfen die These auf, dass bei seinem Tod nachgeholfen wurde. Mein Pressekollege Gernot Rohrhofer hat sich den Fall genau angesehen und nun ein Buch geschrieben. Er muss weg, der Fall Pilnacek. Warum er das Buch geschrieben hat und zu welchem Schluss er in der Causa gekommen ist, das erzählt er mir in dieser Folge. Hallo Gernot.
Hallo, danke für die Einladung.
Gernot, du hast eben ein Buch geschrieben, Er muss weg, der Fall Pilnacek. Warum?
Ich komme aus der Gegend, wo die Leiche von Christian Pilnacek gefunden wurde am 20. Oktober 2023 und habe dann natürlich auch die Information, wie viele andere Journalistinnen und Journalisten auch bekommen, dass Christian Pilnacek wenige Stunden bevor er tot aufgefunden worden ist, den Führerschein abgeben musste. Es gibt also einerseits diesen Geobezug, auf der anderen Seite bin ich Feuerwehrmann und wir haben bei der Feuerwehr schon gewisse Erfahrungswerte, wo wir sagen, wie lang dauert es bis, und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich gingen, aber eine Wasserleiche wieder zurück an die Oberfläche gebracht wird. Und da habe ich mir gedacht, das ist sehr schnell gegangen und das hat mich stutzig gemacht. Also natürlich hat mich dann der journalistische Ehrgeiz gepackt und wollte mir diese Sache näher ansehen, weil im ersten Moment vieles doch sehr unschlüssig geklungen hat.
Der Fall Pilnacek ist einfach auch einer, der seit Jahren durch die Medien geht, der auch wahnsinnig schwierig und kompliziert ist, weil immer wieder kommt auch ein neuer Aspekt hinzu. Magst du mir mal ganz kurz umreißen, um was es eigentlich geht und auch was für Fragen da jetzt offen sind?
Die drängendste Frage, die aber andere aufgeworfen haben, ist die, wie ist Christian Pilnacek ums Leben gekommen? Wenn man sich an den Akten orientiert, und bei diesem Studium der Akten hat es für mich jetzt eigentlich keine Ungereimtheiten gegeben. Die Frage hat eben wer andere aufgeworfen und da steht im Raum, dass er unter Umständen sogar getötet worden sein könnte. Zu diesem Ergebnis komme ich nicht, das kann ich vorwegnehmen. Also muss auch alle enttäuschen, die jetzt hier dann keine Mordtheorie von mir serviert bekommen. Es geht aber natürlich gerade in meinem Buch auch um viele andere Dinge. Es geht nicht nur um die Todesumstände, sondern es geht auch darum, du hast es selbst schon angesprochen, dass Christian Pilnacek seit vielen Jahren eigentlich die Medienlandschaft geprägt hat. Und das rührt schon auch von diesem Streit her zwischen ihm und der WKStA. Diesen Streit habe ich mir auch angesehen. Ich habe mir angesehen die Persönlichkeit Christian Pilnacek und natürlich auch seine Verfehlungen.
Mhm. Kannst du mir mal Christian Pilnacek ein bisschen beschreiben? Vielleicht auch, was deine Berührungspunkte mit ihm davor waren. Warum war er so umstritten? Was hat man ihm auch vorgeworfen?
Ich habe Christian Pilnacek nie getroffen persönlich. Ich habe einmal mit ihm telefoniert. Damals war ich noch Journalist im ORF Landesstudio Niederösterreich. Das waren meine Berührungspunkte. Also ich kannte diese Person eigentlich nicht. Und ich kann sagen, ich bin, was das betrifft, relativ unvoreingenommen in die Recherche gegangen. Ich kannte ja auch nur die mediale Darstellung von ihm. Und die sieht so aus, dass er sehr streitbar galt, sehr angriffslustig. Aber es gibt auch Menschen aus seinem Umfeld, die ihn natürlich ganz anders beschreiben. Die sagen, er war liebevoll. Die Witwe von Christian Pilnacek, Caroline List, die hat gesagt, dass er in der ganzen Familie sehr angesehen war, weil er so nett mit den Nichten, Neffen und so weiter umgegangen ist. Also da gibt's natürlich unterschiedliche Lager mit unterschiedlichen Zuschreibungen.
Medial war immer die Diskussion, dass Christian Pilnacek, der einflussreichste Sektionschef im Justizministerium, Einfluss genommen hat. Deswegen ist er auch suspendiert worden und es ist immer so diese große Geschichte, wie weit war er mit der Politik verbandelt, nämlich mit der ÖVP, und wie viel hat er Einflussnahmen genommen auf Verfahren, auf Hausdurchsuchungen, auf politische Wünsche.
Es gab ja auch einen Untersuchungsausschuss, wo das mitunter ein Thema war, und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein System Pilnacek, wie es von einigen behauptet wird, so nicht gegeben hat. Natürlich, Kraft seines Amtes sind sehr viele prominente Fälle über seinen Schreibtisch gewandert und wir wissen es, in der jüngeren Vergangenheit waren sehr oft gerade ÖVP-Politiker, eigentlich sind es nur Männer gewesen, zumindest angezeigt. Manche waren dann auch im beschuldigten Status. Sebastian Kurz ist ja auch verurteilt worden, nicht rechtskräftig, wegen einer falschen Beweisaussage im Untersuchungsausschuss. Also es gab natürlich eine gewisse Nähe zur ÖVP, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Er hat zuletzt aber dann immer öfter gesagt, als er suspendiert war, dass ihn die ÖVP im Stich gelassen hätte. Und es gab dann eine sehr interessante Begebenheit, eigentlich wenige Stunden vor seinem Tod. Er hat um einen Gesprächstermin bei Herbert Kickl gebeten. Und jetzt sagen die einen, er wollte dort auspacken und alles, was er für die ÖVP getan hat, darlegen. Die anderen sehen es etwas entspannter und sagen, er wollte bei der FPÖ andocken, weil er sich eben von der ÖVP im Stich gelassen gefühlt hat. Und er hat ja durchaus vorweggenommen die politische Stimmung im Land und wusste, wenn es jetzt nicht letztendlich dann gescheitert wäre bei den Regierungsverhandlungen, was kommen könnte, nämlich eine schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung, und hat eigentlich darin sehr große Hoffnungen gelegt gehabt. Aber es ist anders gekommen, beziehungsweise kam es auch gar nicht mehr so weit, weil Christian Pilnacek ja dann tot war.
Du fokussierst dich in deinem Buch oder zeichnest eigentlich sehr genau nach das Verhältnis Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und Christian Pilnacek. Bisschen Spoiler und Dummer. Auf was kommst du da?
Es geht darum, dass dieser Konflikt weitestgehend sehr einseitig dargestellt wurde, auch in den Medien. Da gibt es zum Beispiel die berühmte Eurofighter-Dienstbesprechung, wo dieses noch berühmtere Zitat "Da schlockt es" dann entstanden ist. Da muss man dazu sagen, wenn man sich das im Detail ansieht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, insbesondere die Leiterin, hat ja dann einen Informationsbericht, also es war nicht mehr und nicht weniger als eine Anzeige erstattet gegen Pilnacek. Da ging es dann quasi um Amtsmissbrauch, Anstiftung zum Amtsmissbrauch, weil in den Raum gestellt wurde, dass er in dieser Dienstbesprechung verlangt haben soll, Dinge einzustellen. Ja. Das wurde dann eingestellt, also da kam es eigentlich nie zu einem Ermittlungsverfahren, muss man sagen, und die Staatsanwaltschaft Linz, beziehungsweise Oberstaatsanwaltschaft Linz, die sich das genauer angesehen hat, die hat in der Begründung der Zurücklegung dieser Anzeige sogar gesagt, da schlockt es, ist im Jargon eigentlich ein Wort dafür, etwas einer Enderledigung zuzuführen. Also das kann aber sein, anklagen oder halt einstellen. Und die WKStA ist damals hergegangen und hat... Es gab eine heimliche Tonaufnahme dieser Dienstbesprechung und die WKStA ist hergegangen und hat dann ein 33-seitiges Protokoll verfasst von dieser Dienstbesprechung. Aber das Original-Wortlaut-Protokoll ist tatsächlich 93 Seiten lang und das ist auch sehr wenig aufgegriffen worden von anderen Medien. Zwei Staatsanwältinnen, die damals mit dabei war bei der Dienstbesprechung, haben ihre Unterschrift unter dieses WKStA-Protokoll verweigert, weil sie hier doch eine gewisse tendenziöse Darstellung gesehen haben. Und wenn man jetzt quasi sich das Ganze über die Jahre hinweg ansieht, dann muss man sagen, war nicht nur Christian Pilnacek der Aggressor, sondern die WKStA hat halt auch oft dann irgendwie zurückgeschossen. Man weiß halt nicht, wer den ersten Stein geschossen hat. Das konnte ich nicht eruieren, schreibe ich auch so. Ich will hier niemanden die originäre Schuld geben, aber am Ende des Tages hat sich das schon aufgeschaukelt und keiner hat dem anderen etwas geschenkt. Das ging dann sogar so weit. Christian Pilnacek und Ilse Maria Vrabel-Sander, die WKStA-Chefin, saßen eines Tages auf einem Podium bei einer Diskussion. Und Vrabel-Sander hat dann dem damaligen Justizminister ein Mail geschrieben, wo sie sich beschwert darüber hat, dass Christian Pilnacek Grimassen in ihre Richtung geschnitten hätte. Also da sieht man dann schon, auf welchem Niveau sich das Ganze ungefähr bewegt hat.
Sondern jetzt reden wir ein bisschen über the elephant in the room, nämlich hat er Suizid begangen oder wurde er umgebracht? Peter Pilz, der ehemalige grüne Abgeordnete und Herausgeber von Zack Zack, der hat erst kürzlich ein Buch veröffentlicht, wo er ganz klar die These aufstellt, Christian Pilnacek ist, sagen wir mal so, bei seinem Tod ist nachgeholfen worden. Wenn man sich jetzt ehrlicherweise das Buch von Peter Bilz durchliest und deines, hat man das Gefühl, man liest einfach zwei unterschiedliche Geschichten. Wie geht sich das aus?
Das ist richtig. Es sind auch zwei unterschiedliche Geschichten. Mir ging es eben darum, den Fall Pilnacek aufzuzeigen, der ja nicht nur mit seinem Tod quasi beginnt und endet, sondern da gibt es ja mehr, weil das haben wir schon kurz gesprochen. Und Peter Bilz konzentriert sich ausschließlich auf die Todesumstände. Sein Buch heißt ja auch Pilnacek, der Tod des Sektionschefs. Und eben mein Zugang war ein ganz anderer. Und man muss halt sagen, der Grat zwischen Journalismus und Aktivismus ist sicher ein sehr schmaler. Ich nehme für mich in Anspruch, sehr objektiv, sehr sachlich berichtet zu haben, mir das Ganze mit den vorliegenden Akten, die man halt zur Verfügung gestellt bekommen hat, angesehen zu haben. Und ohne Dinge irgendwie wegzulassen oder Dinge hinzuzufügen, die nicht da sind. Also ich habe jetzt keinen deutschen Gerichtsmediziner konsultiert, der diese wilde Behauptung zum Beispiel aufstellt, Christian Pilnacek könnte sich infolge eines Kampfes in einer Selbstrettung ins Wasser geschmissen haben und dann deswegen gestorben sein. Da muss man schon dazu sagen, die von Pilz bemühten Gutachter aus nah und fern, die haben weder den Leichnam noch Fotos der Leiche gesehen. Ich würde, wenn ich Gerichtsmediziner bin, das möglicherweise nicht machen, aber es hat sich dann doch jemand gefunden. Also wenn ich hergehe und eine gewisse These in den Raum stelle und dann die Beweise selbst dazu sammle, dann kann man das so machen. Ich hätte es nicht gemacht.
Warum kommst du zum Schluss, dass er sich nicht umgebracht hat?
Weil Stand heute muss man sagen, wir wissen ja nicht, was jetzt möglicherweise doch noch heraufkommt. Stand heute muss man sagen, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass jemand Dritter mit dabei war. Also Christian Pilnacek, die Stunden davor, alle sagen, er war gut drauf, er war zuversichtlich. Aber, was man nicht vergessen darf, dann um 23 Uhr herum musste er den Führerschein abgeben, hatte eine Alkoholisierung von 1,44 Promille, weil er als Geisterfahrer unterwegs war und das nicht nur ein Stückchen, sondern über eine Länge von 12 Kilometern. Das heißt, alles, was vorher war und alle Zuschreibungen, die es von vorher gibt, muss man sagen, sind überholt zu dem Zeitpunkt. Jetzt wusste Christian Pilnacek als Top-Jurist natürlich um die rechtlichen Konsequenzen ohnehin Bescheid. Da ging es um eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, aber auch um eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, inklusive Führerscheinnahme etc. Aber ich glaube, das viel größere Dilemma war die drohende mediale neuerliche Vernichtung. Das wusste natürlich Christian Pilnacek. Jetzt darf man auch nicht vergessen, er ist dann nach Hause gekommen, hatte dann einen Nachtrunk zwischen einer halben und ganzen Flasche Prosecco und ist dann weggegangen. Und er hat nichts mitgenommen. Er hat sein Handy nicht mitgenommen, er hat seine Brieftasche nicht mitgenommen und er hat seinen Haustürschlüssel nicht mitgenommen. Das heißt, man kann sagen, dieser Mann wollte nicht wieder zurückkommen. Aber ich halte ebenso einen Unfalltod für möglich, denn dort, wo sich das Ganze abgespielt hat, da geht's recht steil runter über eine Wurfsteinmauer, die in diesem Donauseitenarm, wo die Leiche von Christian Pilnacek gefunden worden ist, zur Ufersicherung dient. Und es war neblig, es war mitten in der Nacht, er war nicht nur betrunken, sondern war vielleicht nach einem Sturz auch benommen, hat die Orientierung verloren und ist dann in die Donau gegangen. Man weiß ja, dass es Fußspuren gibt, die direkt in die Donau führen. Das wurde auch abgeglichen mit seinen Schuhen. Und es gibt sonst nirgendwo Spuren. Das heißt, ausschließlich Christian Pilnacek ist in die Donau gegangen. Ob es jetzt eben aus einer gewissen Orientierungslosigkeit heraus war, nach einem Unfall oder nach einem Sturz oder weil er sich selbst das Leben nehmen wollte, das weiß man nicht. Aber die Spurenlage hat von Anfang an nicht dafür gesprochen, dass es noch jemanden anderen gegeben hat, der mit dabei gewesen wäre.
Hm. Welche Rolle spielt denn Karin Wurm, die Freundin von Christian Pilnacek, in dieser ganzen Causa?
Man muss hier sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt, weil Karin Wurm und ihr Anwalt, höre ich, sind sehr klagsfreudig, wenn es darum geht, ihr etwas zu unterstellen, was man nicht beweisen kann. Da hüte ich mich auch, das zu tun. Sie ist erst relativ kurz vor seinem Tod in sein Leben getreten, in das Leben von Christian Pilnacek. Man hört, sie wollte ihn unbedingt kennenlernen und das ist dann auch passiert. Sie sagt, das war Liebe auf den ersten Blick und sie seien Dualseelen gewesen und sowas gibt's im Leben nur einmal. Das alles hat sie mir erzählt und sie war dann die Erste, die dann öffentlich irgendwie Zweifel an den bisherigen Ermittlungsergebnissen geäußert hat, aber mit freundlicher Unterstützung von Peter Pilz, muss man sagen. Und man muss an dieser Stelle auch dazu sagen, dass der Anwalt von Karin Wurm auch der Anwalt von Peter Pilz ist und dass die Anzeige, Karin Wurm hat eine Anzeige erstattet gegen Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Da ging es um die Sicherstellung der persönlichen Gegenstände von Christian Pilnacek. Dass wenige Augenblicke eigentlich, nachdem die Anzeige erstattet wurde, schon auf Zack-Zack berichtet wurde darüber. Ja, also in der Anzeige geht es ja eigentlich darum, dass Beamte beschuldigt werden, sie hätten die Gegenstände mit oder an sich genommen, obwohl sie das nicht gedurft hätten. Da scheiden sich die Geister. Das Verfahren läuft jetzt schon sehr lang. Wirklich Belastbares hat die WKStA in diesen 10 Monaten, wo jetzt ermittelt wird, auch nicht zutage gefördert. Man hört, es gibt einen Vorhabensbericht und man hört auch, das Verfahren dürfte eingestellt werden.
Und was ist eigentlich aus diesem viel zitierten Laptop von Christian Pilnacek passiert?
Ja, da ist ganz taufrisch, gibt es jetzt eigentlich neue Informationen, die wiederum Peter Pilz auf Zack-Zack preisgegeben hat. Da heißt es jetzt, dass Anna P., das ist eine weitere Frau, die zuletzt sich mit Christian Pilnacek umgeben hat, weil die wohnte bis Dezember 2023 mit Karin Wurm in diesem Haus in Rossatz. Die soll eigentlich dafür verantwortlich sein, dass der Laptop dann weggekommen ist. Der Laptop, wo er jetzt genau ist, man weiß es nicht. Aus der WKStA heißt es, er sei im Forensikzentrum des Justizministeriums, um dort quasi für die Oberstaatsanwaltschaft verwahrt zu sein. Bei der Oberstaatsanwaltschaft wiederum sagt man, eigentlich wäre ein außergewöhnlicher Vorgang. Also so genau konnte ich das doch nicht aufklären, wo jetzt wirklich der Laptop ist. Aber er hat auf jeden Fall eine Runde gemacht. Ja. Und da muss man schon dazu sagen, auch Journalisten dürften diesen Laptop gehabt haben. Und der eine oder andere beruft sich aufs Redaktionsgeheimnis. Nur ich glaube, da ist man irrtümlicherweise der Annahme, dass Redaktionsgeheimnis alles schützen würde oder decken würde. Also der ganze Fall rund um den Laptop wirft natürlich auch die Frage auf, wie weit dürfen Journalisten gehen, dass Daten herumkursieren oder herumgeschickt werden. Das ist ja immer wieder der Fall. Wir profitieren alle von Akten, die uns zugesandt werden. Aber wenn es darum geht, ein fremdes Eigentum an sich zu nehmen, dann glaube ich, könnte das dann schon problematisch sein. Und unter anderem deswegen wird auch gegen einen Kollegen der Kronenzeitung ermittelt, aber auch gegen Karin Wurm und gegen Peter Pilz. Peter Pilz versucht halt jetzt quasi sich frei zu beweisen und sagt, dass eben diese Anna P. den Laptop beiseite geschafft hätte. Also das geht jetzt zu sehr ins Detail, aber der Laptop hat einfach schon ein paar Runden gezogen. Und wo er jetzt wirklich ist, ich weiß es nicht. Die Daten sind auf jeden Fall im Umlauf. Ich glaube ehrlicherweise auch gar nicht, dass Peter Pilz den Laptop jemals hatte. Er hat ja selbst immer nur darüber berichtet, dass er einen Datensatz bekommen hat und den dann auch wiederum der Kreutner-Kommission und der WKStA zur Verfügung gestellt hat.
Ja. Eine große Frage ist ja einfach, wurde rund um seinen Tod korrekt ermittelt? Was ist denn dein Eindruck?
Ich bin selbst Jurist und habe mir das wirklich sehr im Detail angesehen. Und wenn man weiß, wie es läuft normalerweise, ja, jetzt wird jemand gefunden, der ist tot, der liegt im Wasser und hat aber... Er hat Verletzungen gehabt, ja, das ist richtig. Aber das waren keine schweren Verletzungen im Sinne des Strafgesetzbuches, sondern es waren Abschürfungen, Prellungen. Die können von dem von mir angesprochenen Sturz stammen. Jetzt kann man natürlich daraus machen, schwere Verletzungen und Hirnschwellung und knochentiefe Hämatome. Man kann das auch so lesen. Ich lese es eigentlich sehr nüchtern, so wie es ist. Der ist vielleicht runtergefallen und hat sich eben diese Verletzungen zugezogen. Also die Ermittler sind auch von diesem Anfangsverdacht ausgegangen, aber nicht davon, dass irgendjemand getötet wurde. Und wenn ich jetzt 1,5 Jahre später, sind seither fast vergangen, hergehe und sage, es ist eigentlich ein Tötungsdelikt und ausgehend von dieser Theorie, dass es ein Tötungsdelikt ist, dann stelle ich alles in Frage, was dort passiert ist. Ja, dann klingt das natürlich schon nachvollziehbar. Nur man muss das ja quasi betrachten, wie das damals sich dargeboten hat, diese ganze Lage. Und das haben wir jetzt auch schon besprochen, dass es ein nachvollziehbares Motiv für einen Suizid eigentlich gegeben hat. Ja. Und jetzt herzugehen und zu sagen, da wurde nicht abgesperrt oder da wurde das nicht gemacht oder da ist eigentlich ein Datenputztrupp gekommen, anstatt Spuren zu sichern. Also da ist schon sehr viel politisches Kleingeld auch dabei, das man hier machen will.
Gut, Gernot, danke.
Dankeschön.
Ja, und zum Abschluss noch ein Hinweis. Wir haben in dieser Folge viel über Suizid gesprochen. Es gibt eine Reihe von Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizidprävention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Ich verlinke Ihnen die Nummern in den Shownotes. Das Buch meines Kollegen Gernot Rohrhofer, Er muss weg, der Fall Pilnacek, finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.